Die Calcio Berlin Hall of Fame mit Nico Heimer, Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Calcio Berlin Hall of Fame, dem Format, in dem wir uns in jeder Folge einem der größten Spieler unseres Sports widmen und drei elementare, zentrale Fragen beantworten. Wer war der Spieler? Wie war der Spieler? Und wo rangiert er auf der ewigen Rangliste der besten Spieler aller Zeiten? Oder anders gesagt, schafft er es in die Calcio Berlin Hall of Fame.
Er war ein analytischer Perfektionist, ein kontrollierender Freigeist, ein akribischer Arbeiter, professionell und diszipliniert. Er beobachtet, er lernt, er macht selber, er macht's besser. Bei ihm ist nicht das Medium die Message, es ist der Ball. Die personifizierte Zielstrebigkeit, kein Dribbling, kein Übersteiger, kein Haken, kein Pass, ohne Hintergedanke, Grund und Ziel. Er war unersetzlich für die Niederlande, Ajax und Arsenal. Ein selbstloser Dauerscorer in der Premier League. In fact, einer der besten aller Zeiten. Ein Invincible. Einer der technisch begabtesten Spieler aller Zeiten. Mit hoher Quote an Traumtoren und einer kleinen bei Titeln. Ein Schattenstürmer, der andere in den Schatten stellt. Sein Finishing so kalt wie sein Charakter. Eiskalt. The Iceman. Dennis Bergkamp.
Eiskalte Vorstellung von Christoph Kröger, wie immer mit am Start.
Moin.
Und natürlich Niklas Levinson.
Gute.
Dennis Bergkamp, also der nächste Kandidat in der Calcio Berlin Hall of Fame, und kann natürlich sagen, es ist kein Geheimnis, ich freue mich sehr über ihn zu reden, ich liebe Dennis Bergkamp, ein toller Spieler und ein Spieler, der, ja, wie Krögi bereits beschrieben hat, tatsächlich natürlich in der Premier League eine absolute Ikone war und ein Spieler, über den es wert ist, hier und da ein wenig zu reden. Und für alle, die dieses Format noch nicht gesehen haben, den kann ich jetzt sagen, im ersten Teil, und das hier ist der erste Teil, wollen wir darüber reden, wer war der Spieler, und das umfasst eben auch die Frage, wo kommt er her, Niklas? Man merkt ihm schon, finde ich, sehr deutlich die Ausbildung an, Football total, die Ajax-Jugendarbeit.
Total, also wenn du das technische Level ansprichst, das dieser Spieler mitbringt, dann liegt das sehr nahe, dass der aus diesem Fußballkontext kommt. Wobei man ja sagen muss, er selber sieht sich ja quasi null als das Produkt von irgendjemandem außer sich selbst. Ja. Also du hast es ja auch schon angerissen, dass er sich selber als totalen Fußball-Autodidakten sieht. Es gibt so diese Geschichte von ihm, dass er einfach pausenlos stundenlang den Ball gegen die Wand gejagt hat, um einfach an seinem Touch, an seiner Berührung des Balles, am ersten Kontakt zu schleifen. Und deswegen, ich glaube, ja, man sieht die Ajax-Schule, aber die technische Begabung, die er hat, die ist, glaube ich, auch losgelöst davon, dass er aus diesem Kontext kommt, eh schon da gewesen.
Dimitar Berbatov hat mal erzählt, dass er genau diese Übung auch als Jugendlicher stundenlang gemacht hat. Und Dimitar Berbatov kann man auch vieles sagen, aber vor allem kann man sagen, ein perfekter First Touch auch.
Ja, und nicht nur das, er war ja einfach die ganze Karriere über dieser Arbeiter, der immer als Erster beim Training war, der immer viel gearbeitet hat, viel gemacht hat, hohen Wert auf Disziplin gelegt hat und sich immer weiter verbessern wollte. Das hatte er als kleiner Junge, wo er das irgendwie intrinsisch drin hatte, was vielleicht auch die familiären Verhältnisse die familiären Verhältnisse waren vielleicht ein Grund dafür, dass er sich selber gut motivieren konnte, aber ja, bis spät in seiner Karriere war er immer noch derjenige, der so als dieser super professionelle Spieler galt.
Und das ist ja wirklich interessant, weil wir reden hier über einen Spieler, der, also erstmal hast du das, die Familienverhältnisse angesprochen, reden wir gleich drüber, jüngster von vier Brüdern, also als Ältester von einem Bruder kann ich sagen, ich glaube, das ist kein leichter Job. Und
it makes you or breaks you.
Es ist so. Ich glaube auch. Also ich glaube, das härtet dich auf jeden Fall ab fürs Leben.
Kann ich nicht mitreden.
Was ich
keine
auch
Ahnung.
Stimmt, ich habe auch, ich habe nur jüngeren Bruder, ich habe eine ältere Schwester, da kann ich jetzt nicht
was
sagen.
Was sagt dein jüngerer Bruder?
Der hat auf jeden Fall unter mir gelitten, das kann man ganz klar sagen.
Ist er der talentiertere Sportler?
Nein, auf gar keinen Fall. Wirklich auf gar keinen Fall. Aber mein kleiner Bruder der ist ja 2 Meter x groß, von daher eigentlich hätte er die Maßgaben, was Tolles zu machen.
Aber ich glaube, wenn du zum Beispiel jetzt wie Bergkamp aufwächst, ist einer von vier Brüdern und wir nehmen an, dass die alle zumindest einigermaßen gerne Fußball gespielt haben.
Ja.
Und du spielst konstant mit drei Jungs, die alle wahrscheinlich älter und dadurch auch körperlich besser, klar, größer, stärker sind als du. Das zwingt dich halt, in anderen Bereichen einfach draufzupacken, die, glaube ich, in der Gesamtentwicklung nur gut für dich sein können. Also wir haben ja viele hausinterne Theorien dazu, was einen guten Fußballer macht.
Ja.
Und eine davon, glaube ich, ist auch, dass du in so einem Kontext aufwächst, wo du ältere Geschwister hast, an denen du dich messen musst, von Anfang an, qua der Tatsache, dass du der Jüngere bist, einfach unter immer, in Anführungszeichen, ein bisschen unfairen Bedingungen.
Es ist ja, wir haben ja bei Zlatan Ibrahimovic auch darüber gesprochen und werden noch bei gerade vielen brasilianischen Fußballern darüber sprechen, dass die sozialen Verhältnisse dich auch irgendwo abhärten und dafür sorgen, dass du diese Motivation entwickelst, weil sie aus armen Verhältnissen kommen, aber es ist ja ein ähnlicher Effekt eigentlich. Du musst dich in schwierigen Umständen durchsetzen, die sind natürlich hier jetzt anders gegeben bei Bergkamp, aber es ist natürlich auch irgendwie ein Rahmen, wo du dich erstmal durchzusetzen hast, wenn du vier ältere oder drei ältere Brüder hast.
Es hat auch, also Dennis Bergkamp hat selbst gesagt, dass er aus einer absolut fußballbegeisterten Familie kommt. Er ist selbst nach Dennis Law benannt, nach dem ehemaligen schottischen Stürmer. Der Vater war Amateurfußballer und er hat selber mehrfach gesagt, in seiner ganzen Jugend hat er mit seinen Brüdern Fußball gespielt. Er hat auch gesagt, er wäre großer Fußballautodidakt und da hat er, so sehr ich ihn mag, gelogen. Denn Dennis Bergkamp hat in der Vergangenheit vorher schon, also zuallererst muss man sagen, er wurde mit 12 Jahren in der Jugend von Ajax Amsterdam entdeckt. Wisst ihr von wem? Johan Cruyff.
Ja,
zum Beispiel. Johan Cruyff war damals bei seinem zweiten Stint bei Ajax, als er schon zurückkehrte, mal gehört, Namen, ne? Ja. Und hat ihn unter seine Fittiche genommen. 5 Jahre später hat er dann sein Debüt mit 17 gegeben in der Eredivise. Wer konnte da wohl Trainer sein? Johan Cruyff. Ja, so. Das ist kein schlechter Förderer und nicht nur das. Dennis Bergkamp hat auch in einem Interview gesagt, eine der elementaren Dinge, die ihm später geholfen haben, diese Bewegungen, die Krüger schon beschrieben hat, und wir reden gleich nochmal drüber, wenn wir den Spieler beschreiben, diese alles mit Hintergedanken, alles mit Effekt, alles mit dem Gedanken, was ist der Effekt daraus? Mhm. Er hat selbst gesagt, Teil der Ausbildung im Football Total ist, dass du bis auf Torwart jede Position spielst in der Jugend. Und er konnte sich in Innenverteidiger reinversetzen, weil er Innenverteidiger gespielt hat. Also mag seine Lesweise zwar sein, ich habe mir das selbst beigebracht, als ich IV gespielt hat, aber irgendjemand hat sich ausgedacht, dass er IV spielen soll. Und diese Person, Johan Cruyff übrigens, die ist dann eher dafür verantwortlich, dass er das gemacht hat.
Und da steckt auch in dieser Kindheit eine Sache drin, die vielleicht auch schon prägend dafür war, stilprägend für die Art Fußballer, die er geworden ist. Denn also was wohl in der Familie gang und gäbe war, dass man ja in die Kirche ging, kam aus einer katholischen Familie in Gottesdienst, aber vorher eben Fußball geschaut hat. Und eines der Highlights war eine FA Cup-Finalübertragung aus England, wo ein Spieler herausgestochen ist, nämlich Glenn Hoddle.
Und blöd für eine spätere Arsenal-Legende, ne? Das ist ja eine Tottenham-Ikone, ja. Wenn mich nicht alles täuscht.
Und da gibt es ein schönes Zitat von Dennis Bergkamp. Ich war nicht interessiert in Dribblings oder Tricks oder Tore schießen. Kontrolle, das war mein Ding.
Ja.
Und ich finde, wenn man das ausweitet auf den Begriff Ballkontrolle, dann ist das ja das, also in meinen Augen, das stilprägende Element von Dennis Bergkamp, Kontrolle über den Ball. Und dass diese Saat schon in der Kindheit gepflanzt worden ist, schon zu dem Zeitpunkt, finde ich sehr, sehr spannend.
Und nicht nur Kontrolle über den Ball, sondern auch Kontrolle übers Spiel. Das, was du gerade schon angedeutet hast, dass du unter Johan Cruyff jede Position verstehen musstest. Dennis Bergkamp hat das Spiel halt gelesen, als wäre er Mittelfelddirigent. Der hat Bewegungen, Läufe sich vorher schon vorgestellt, bevor sie passiert sind. Dadurch hat man diese Übersicht überhaupt erst sehen können, weil er schon wusste, was vorher passiert. Also die Kontrolle über das Spiel und dann die Kontrolle über den Ball. Und das hat er perfekt vereint.
Patrick Vieira sollte später über ihn sagen, dass man sich einfach drauf verlassen konnte, wenn man einen offensiven Lauf macht, wird Dennis dich finden.
Ich wollte mir eigentlich eine Anekdote genau in dem Kontext aufsparen für später, für ein späteres Segment. Jetzt ist das Thema schon angerissen. Thierry Henry hat nämlich mal darüber gesprochen, dass er als Stürmer sich immer beschwert hat über alles und gesagt hat, der spielt mir nicht genug den Ball zu, von dem kriege ich nicht genügend Bälle. Und dann hätte Arsene Wenger ihn darauf angesprochen und gesagt, glaubst du, dass dir jeder Spieler auf dieselbe Art und Weise die Bälle spielen kann? Und hat ihn dazu darauf gestoßen, dass er sich quasi als Stürmer dem anpassen muss, was seine Mitspieler können. Hat er erzählt, Robert Pires mochte gerne in einen Doppelpass reingehen, deswegen bin ich da kurz gekommen. Bei Freddy Ljungberg wusste ich, ich muss in seinem Sichtfeld, in seiner Laufrichtung auftauchen, sonst sieht er mich nicht.
Ja.
Und bei Dennis Bergkamp wusste ich, es ist vollkommen egal, wie ich mich bewege, der findet mich immer.
Ich meine, Thierry Henry hat mit so großartigen Fußballern zusammengespielt. Mit Messi, mit Ronaldinho und vielen anderen. Und am Ende sagt er, das war der talentierteste Spieler oder Mitspieler, den ich hier hatte.
Ja, er hat auch seine größten Erfolge natürlich Vereinsebene neben Dennis Bergkamp gefeiert. Wir wollen in diesem ersten Teil ja nochmal das Frühwerk und den Menschen ein bisschen einordnen. Wer waren seine Einflüsse? Wir haben gerade, du hast schon gut dargestellt, wer die fußballerisch waren. Ich sage, seine beiden größten Förderer sind Johan Cruyff und Louis van Gaal. Übrigens, wenn man sich welche aussuchen würde in den 90er Jahren, wären es wahrscheinlich genau die. Ich finde, man merkt diese Einflüsse, auch wenn er sie selbst sich nicht geben möchte. Einen Rivalen, finde ich, hat man bei Dennis Bergkamp eigentlich nie so gehabt. Wenn es einer war, dann das vielleicht Flugzeug. Marco van Basten? Nee, das Flugzeug.
Es ist wahr, wir müssen da später dann nochmal in der Bewertung über diese Flugzeugthematik spätestens sprechen.
Eigentlich aber können wir, wenn ihr wollt, können wir das auch jetzt sofort machen, denn es geht um den Menschen Dennis Bergkamp und er entwickelt 1994, 95 eine heftige Flugangst.
Ja, die hat sich, glaube ich, über Jahre entwickelt, weil ja Mitspieler von ihm, 89, glaube ich, müsste das gewesen sein, ums Leben gekommen sind und das hat diese Flugangst, ich glaube, die hatte er sogar schon vorher und die ist dann aber dann
bei der ins Extreme. Bei der WM94 haben sie, glaube ich, eine Notlandung gehabt mit einem Flugzeug und kommt da hat er, glaube ich, 95 entschieden, wisst ihr was,
genauso.
Das war es, ich steige in kein Flugzeug mehr, hat dann teilweise dadurch bedingt auch Champions League Auswärtsspiele verpasst.
Vieles.
Teilweise ist halt maßlos übertrieben. Ich bin die komplette Champions League Karriere durchgegangen, da müssen wir nachher drüber sprechen, wie viele Spiele der in der Champions League verpasst hat und was auch seine Legacy irgendwo betrifft. Und 100%. Deswegen finde ich das eigentlich, das war natürlich so ein bisschen leicht scherzhaft gemeint mit sein größter Konkurrent, das Flugzeug. Das hat seine Legacy und seine Karriere als Fußballer maßgeblich beeinflusst und limitiert.
Wahrscheinlich mehr als irgendein Trainer, irgendein Wechsel, inklusive des Interwechsels, also, über den wir noch reden.
Da müssen wir noch drüber sprechen. Ja. Das hat ihn auch jetzt nicht vorangebracht, sage ich mal, glaube ich. Aber das Flugzeug und die, also er ist ja überhaupt zu London, also nach London zu Arsenal gegangen, weil er da die Auswärtsfahrten mit dem Auto bestreiten konnte, weil das in dem Land halt einfacher möglich ist als in vielen anderen Ländern.
Und da muss man kurz einschieben, wenn wir jemals sowas machen sollten wie eine Tierlist zu den besten Spitznamen im Fußball, dann ist der Non-Flying Dutchman auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei. Das ist einfach brillant in meinen Augen. Aber ja, ich finde schon, dass man das Flugzeug da als Rivalen einführen kann. Den Themenbereich Mentor finde ich spannend, weil ich glaube, es gab es sehr oft in der Karriere von Louis van Gaal, dass er ultra wichtig und wegweisend für Spieler war und die trotzdem sagen würden, boah, was ein ätzender Typ. Weil also auch Bergkamp und van Gaal haben sich ja gerieben und am Ende zerstritten, weil Bergkamp eben dieser freigeistige Spielertyp ist, der das Spiel auf seine eigene Art und Weise lesen, interpretieren möchte. Und van Gaal eben sehr, sehr systemfanatisch und da auch sehr darauf setzt, dass alle Spieler, auch die Stars, sich in diesem System einfügen, unterordnen. Aber trotzdem war es halt Louis van Gaal, der diese Schattenstürmerrolle für Bergkamp quasi entdeckt hat, also dass er eben so stark ist, wenn er um einen anderen Mittelstürmer drumherum spielen kann.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn er hat diese Rolle für Bergkamp erfunden und Bergkamp hat die auf eine Art und Weise ausgefüllt, die heute noch relevant ist. Also das ist schon ehrlicherweise unglaublich und ich glaube, die Person Dennis Bergkamp haben wir ganz gut eingefangen. Jetzt wollen wir wissen, Niklas Levinson, was ist ein Moment, ein Spiel, ein Turnier oder was auch immer, das man gesehen haben muss, um Dennis Bergkamp zu kennen?
Es ist WM-Viertelfinale 1998. Zwischen zwei Schwergewichten der Fußballgeschichte steht es 1-1. Die 90. Minute läuft bereits, beide Mannschaften spielen mit einem Mann weniger. Vielleicht hat der Spieler, der einen schier unglaublichen Diagonalball aus der eigenen Hälfte in den gegnerischen Strafraum schlägt, deswegen so sträflich viel Zeit. Es ist ein wunderbarer, ein unverschämt guter Ball. Aber eben einer, den man auch erstmal kontrollieren muss. Zum Glück ist der Adressat einer der feinsten Füße der Fußballgeschichte. Einer, dessen Beinbewegungen wie Pinselstriche sind. Er ist ein Rembrandt, ein Mondrian, ein Van Gogh unter Fußballern und genau so pflückt er den Ball auch. Er kontrolliert ihn mit dem ersten Kontakt, legt ihn sich vor mit dem zweiten und schließt mit dem dritten ab. Vollspann, Innenseite, Außenriss, dreimal Perfektion. Das Ganze passiert so schnell, dass der gesuchte Mann bereits zum Jubeln abdreht, als Verteidiger und Torwart noch verarbeiten, was da gerade passiert ist. Diesmal wisst ihr alle, wen ich meine.
Frank de Boer spielt den Ball. Er ruht nach Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp nimmt den Ball an. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp.
War das Geräusch am Ende? War das Geräusch am Ende original?
Das hatten wir doch schon mal.
Ja, war das Wahlkampf?
Wahlkampf. Ja. Und was hast du da gemacht? Bestes WM-Tor oder was war das?
Ich weiß es nicht mehr.
Doch, ich glaube
das
schon,
Dokument oder? Heißt nämlich nur DB98 bei mir.
Ja.
Also Dennis Bergkamp WM98.
Also es war auf jeden Fall Wahlkampf, das weiß ich.
Und es war das Siegtor, das 2-1 gegen Argentinien im WM-Viertelfinale.
Ja, eines
ich würde sagen, auf der Bühne der Nationalmannschaften der größte Moment, den Dennis Bergkamp produziert hat. Und ja, der irgendwie perfekt einfängt, was er für ein Spieler ist, weil das sieht alles so
leicht.
Wie soll man das sagen, ohne smooth, dass es despektierlich klingt, unspektakulär aus, weil, und auch das hat Aurier mal gesagt, dass man so einfach hinnimmt, dass ein Spieler einen Diagonalball über 60 Meter jemandem in den Fuß schlägt, weil das leicht aussieht, aber es ist unfassbar schwierig und ich finde, Dennis Bergkamp fängt dieses Paradox von Fußballern sehr gut ein, dass er so gut war, dass er einem die Illusion gibt, dass das leicht sein könnte, was er da macht.
Das ist das größte Qualitätsmerkmal, das man einem Sportler geben kann. Er lässt es leicht aussehen. Das ist respektlos gegenüber ganz vielen anderen Spielern, die das nicht können. Und für mich, schön, dass du diesen Moment gewählt hast, Das ist für mich das erste Tor, woran ich denke bei Dennis Bergkamp. Das zweite ist das Tor gegen Newcastle. Tottenham. Nee, gegen, das ist nicht gegen Tottenham. Das, wo er am links neben dem Tor mit dem linken Ball, mit dem linken Fuß den Ball runterzupft so. Und dann mit dem rechten ins lange Eck vollendet. Das ist eine unglaubliche Bude.
Weil das ist der Inbegriff des perfekten ersten Kontakts.
Und das wäre, und da würde ich euch direkt die Frage stellen, oder erstmal würde ich euer Tor sehen, also, aber für mich ist nämlich der Signature-Skill ist dieses Runterzupfen des Balls. Das ist für mich sein Signature-Skill.
Das stimmt, aber ich finde, das beste Tor haben wir noch nicht besprochen.
Okay, bitte, Krügi.
Das muss gegen Newcastle gewesen sein, wo er den Ball annimmt und ich bis heute nicht weiß, ob es wirklich so gewollt war, weil, also ich gehe jetzt mal davon aus, weil das meiste, was Dennis Bergkamp gemacht hat, war so gewollt. Er nimmt den Ball an, dreht sich um seine eigene Achse, der Ball geht aber auf der anderen Seite am Verteidiger vorbei und er steht alleine vorm Tor.
Es ist unglaublich. Ist
so, dieser Touch ist so göttlich. Oh.
Und also den Ball nicht nur so, also um den Gegner herumlegen zu können, sondern auch gleichzeitig über deinen eigenen Körper die Beherrschung so zu behalten, dass du dich in die andere Richtung um ihn herumdrehen kannst.
Und dass der so temperiert ist, dass der nicht viel zu doll gespielt wird in Richtung Tor, dass der Torwart rauskommen kann oder keine Ahnung. Das ist auf einem so engen Raum mit einem Kontakt gelöst, wie ich das nie wieder gesehen habe.
Das ist für mich wirklich das, was ihm ausmacht. Diese ersten Kontakte, das ist wie das Tor, an das ich hier gedacht habe, das Tor gegen Tottenham. Und das ist für mich wirklich eine Sache, die ich bei Dennis Bergkamp, dieser First Touch, den du beschrieben hast, dieser Ball, der egal wie scharf, egal wie hoch, egal ob da Schnee drauf liegt oder die Sonne scheint, der zupft den Ball perfekt.
Also ich muss zu dem Tor noch sagen, wir haben oft gesprochen über viele Tore der Fußballgeschichte und für die allermeisten findet man irgendwo eine Kopie. Und das Tor, was er gegen Newcastle gemacht hat, da jemanden zu finden, der das gemacht hat, ist, also ich kenne kein weiteres Tor, das so aussieht. Ich finde wirklich, das ist in seiner Art und Weise im Bewegungsablauf fast einmalig, dieser Treffer.
Ich würde auch sagen, dass er die höchste Traumtordichte hat, die man so in dieser Zeit von Spielern haben kann.
Also, ja, aber so eine Nerd-Traumtordichte, würde ich sagen, weil es gibt Spieler, die haben diverse Male aus der Distanz in Winkel geschallert, das Ding. So, aber er hat diese feinen Kontakte einfach, mit denen er daraus Traumtore produziert sozusagen. Weil die Abschlüsse sind ja ganz oft unspektakulär.
Ja.
Das ist teilweise
sehr
einfach
nur... Sehr regelmäßig legt er die sogar einfach nur vorbei an Keeper.
Ja. So ein bisschen reingeschlänzt, das war's.
Es wirkt so, als könnte er den Ball genau bis zu dem Punkt dosieren, wie das gebraucht wird, damit er reingeht, aber kein Deut mehr, kein bisschen mehr. Und das Tor, was du hier mitgebracht hast, beschrieben hast, das fällt auch in die Kategorie, du siehst es, und denkst, es sieht leicht aus.
Aber dieser Kontakt.
Mit dem ersten Kontakt, dich so, also das Bild für dich so in Szene zu setzen, dass du danach nur noch abschließen musst, in der Szene, ist brillant. Es ist einfach nur brillant.
Wenn wir heute 50 Bundesligaspieler an diesem Ball spielen und sagen, mit einem Kontakt musst du in Abschlussposition kommen, das kriegt Harry Kane hin und vielleicht noch drei andere, aber sogar da bin ich mir nicht sicher.
Also, First Touch, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich sogar nicht mal, weil Kane da auch underrated. Wir haben natürlich gegen Augsburg diesen Zupfer gesehen, das war auch ganz sauber.
Was wird alles nochmal?
Also, das stimmt schon.
Es wird weicher bei Dennis Bergkamp, es ist smoother.
Ich behaupte, dass wir verlieren uns hier ein bisschen. Ich will gleich noch darüber reden, in welchem Trikot wir ihn sehen, weil da bin ich sehr gespannt. Aber ich will noch eine Sache sagen, vielleicht ist Dennis Bergkamp auf ganz absurde Art und Weise einer der OG Ladpuller Artspieler, obwohl er keine Kunst machen wollte, aber das Ergebnis war Kunst in a nutshell, weil jeder Pinselstrich gepasst hat, weil jeder Kontakt gepasst hat, weil alles einen Sinn dahinter hatte. Ja. Er wollte keine Kunst erschaffen, er konnte gar nicht anders.
Ich habe überlegt, ob ich einen Van Gogh-Vergleich in meiner Einleitung mache, weil Van Gogh war ja einer, der zu Lebzeiten wenig Werke verkauft hat, also so gut wie gar keine, und erst danach so richtig abgefeiert wurde. Und auch persönlichkeitstechnisch unterschiedlich, aber auch nicht immer verstanden wurde. Ja. Und Dennis Bergkamp ja auch, also mit seiner sehr kühlen, vielleicht auch teilweise unnahbaren Art, auch nicht immer verstanden wurde. Der große Unterschied ist natürlich, dass Dennis Bergkamp auch schon in seiner Karriere oder während seiner Karriere abgefeiert wurde, aber trotzdem so ein bisschen dieses, man hat erst danach verstanden, was für ein großartiger Fußballer er letztendlich war, weil die ganz großen Momente auf der allergrößten Bühne waren nicht so gegeben. Die Champions League-Thematik haben wir angesprochen. Mit der Niederlande keinen großen Erfolg feiern können. Das fehlte halt immer so ein bisschen. Aber danach haben wir alle verstanden, okay, das, was der gemacht hat, kriegen wir nicht so schnell wieder in der Form.
Lass mich kurz ein, zwei Fragen von euch abholen. Erstmal, in welchem Trikot seht ihr den Spieler?
Arsenal.
Ja, das, also für mich auch. Es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viel Auswahl, weil es gibt die Ajax-Zeit, aber es war halt nicht sein Peak. Dann gibt es die unglücklichen Interjahre.
Und darauf wollte ich gleich nochmal hinaus. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben ihn in Oranje bei einem Turnier gesehen, maximal. So. Das ist so, ne, vielleicht zwei. Also
2000,
für uns gibt es
2000
die,
war er noch mit dabei. Ja.
Aber für uns gibt es nicht wirklich eine reelle Chance, eine faire Chance, ihn anders als Arsenal in Erinnerung zu haben. Und jetzt hast du schon angesprochen, zu dieser Geschichte, zu dieser Karriere gehört eben auch, dass er, als er die Niederlande, übrigens relativ spät mit 23, verlässt, geht er zu Inter, soll dort der Heilsbringer werden und hat dort, ja, die schlimmste Zeit seiner Karriere, das kann man ganz, ganz klar so sagen. Und es ist sein größtes Versagen, wenn man so möchte, denn das ist die stärkste Liga der Welt und er kriegt keinen Fuß auf den Boden, auch wenn das nur ganz bedingt seine Schuld ist.
Genau, da haben, glaube ich, viele Faktoren mit reingespielt. Also man muss sich genau das vor Augen führen. Italien, also aktuell ist die Serie A ja also eine von den, genauso wie die Bundesliga auch, hinter der Premier League abgehängten Ligen.
Ja. Ja.
Aber es gab eine Zeit, und das war eben so um die Jahrtausendwende, da war Italien
das Nonplusultra.
Das Nonplusultra.
Und zwar für 15 Jahre vorher schon. Also ab 1990 mindestens, würde ich sagen, war es so.
Und deswegen wollte Dennis Bergkamp auch unbedingt dorthin. Und das ging aber einher mit der Aussicht oder dem vermeintlich gegebenen Versprechen, dass bei Inter eine Zeitenwende stattfinden sollte im Fußball, also offensiver gespielt werden sollte. Die wurden einmal Achter mit einem Torverhältnis von 28 zu 28. Und mal auch so, also
28. Generell, wie wenig Tore damals gefallen sind, ist halt crazy.
Genau, einfach sehr, sehr wenige Tore. Und das muss man auch sagen, das sortiert die Scorerzahlen von damals auch nochmal anders ein. Ich finde, auch die müsste man quasi inflationsbereinigen, um das mit heute vergleichen zu können.
Ja.
Und genau, er hat dann einfach eine sehr schwierige Zeit gehabt, weil er auch menschlich nicht so richtig anknüpfen konnte, weil er eben, glaube ich, ein introvertierter Typ ist, der, glaube ich, erst in der Gruppe ankommen muss, damit er so ein bisschen auftaut. Und genau dieser Effekt hat er bei Inter nie Einkehr gehalten. Und deswegen, also in seiner ersten Serie A-Saison hat er tatsächlich, glaube ich, 8 Tore so gemacht. Das ist ja sogar okay. Aber er war halt dort einfach dezidiert nicht glücklich, sodass er am Ende einfach gesagt hat, ganz ehrlich, ich will hier einfach nur weg.
Es war ja auch überhaupt nicht, es ist ja nicht so eingetroffen, dass sie dann mega offensiv gespielt haben und irgendwie, sie wollten sich spielerisch weiterentwickeln, aber er hat sich wahrscheinlich für den falschen Mailänder Club entschieden, weil auch Milan wohl interessiert gewesen sei mit Arrigo Sacchi und da hätte er wahrscheinlich ein bisschen besser reingepasst. Letztendlich ist er dann zu Inter gegangen, wo immer dann noch Catenaccio gepflegt wurde.
So ist es und er geht dann zu Arsenal und man muss dazu sagen, dass wir da noch von dem Arsenal reden, wo in der Kabine gesoffen worden ist, wo einer der größten Sauhaufen des europäischen Fußballs und er kommt vor Arsene Wenger zu Arsenal.
Ja.
Er ist das Zentralgestirn von dem, was dann bei Arsenal passiert. Ja, Thierry Henry wird dann irgendwann wichtiger als er und wird der größere Star, das ist gar keine Diskussion. Patrick Vieira wird irgendwann zu einem Namen, der auch Weltmeister ist und ein unglaublich wichtiger Spieler ist. Aber Dennis Bergkamp ist der Spieler, um den die Offensive gebaut wird und jahrelang kommen um ihn herum Teile und Dennis Bergkamp bleibt.
Und ich finde, da, also du hast der stand im Schatten von Leuten, das stimmt. Und da finde ich auch, dass es schön überlappt, zumindest vom Wort her, mit der Begrifflichkeit des Schattenstürmers. Weil er ja auch sein eigenes Spiel immer als sehr mannschaftsdienlich interpretiert hat. Also ich glaube, deswegen mit dem Lare Polat auch, es ging ihm nicht darum, diese Highlights zu produzieren. Es ging ihm nicht darum, der Starspieler zu sein. Es ging ihm um mannschaftlichen Erfolg. Und der Beitrag, den er dazu leisten konnte, der sah nun mal so aus, wie er aussah. Aber ich finde es sehr, sehr charmant, die ganze Arsenal-Geschichte, weil er ja irgendwo dann rückwirkend das große Glück hatte, dass mit Arsene Wenger ein Trainer zu Arsenal kam, der quasi auf Trainerebene die Personifizierung von dem war, was er auf Spielerebene war. Nämlich revolutionär zum damaligen Zeitpunkt in der Art und Weise, sich selbst als Profifußballer zu betrachten. Dennis Bergkamp hat schon früh angefangen, auf seine Ernährung zu achten, früher da gewesen als die anderen, mehr trainiert als die anderen, wäre wahrscheinlich
ganz wichtig,
Physio geworden, wenn er kein Spieler geworden wäre, hat ein super gutes Gespür für seinen eigenen Körper gehabt, hat auf den gehört, hat also auch wirklich gesagt, ich spiele nicht, wenn ich nicht fit bin, hat dadurch ja auch Zeit seiner Karriere eigentlich immer vermeiden können, irgendwelche langwierigen Verletzungen zu haben. Und Arsene Wenger hat ja auch, zu Arsenal spezifisch, aber auch nach ganz England, diese Art der Professionalisierung in der Arbeitsweise gebracht und es ist eigentlich sehr, sehr geil, dass die beiden sich auf die Art und Weise gefunden haben.
Das war ein perfect match in dem Augenblick und das Verrückte an Dennis Bergkamp, eine Sache, die man überhaupt nicht für möglich hält, weil man das bei diesen technisch starken Spielern nicht denkt. Der Junge war Leichtathlet seiner gesamten Jugend, der war sneaky, sehr athletisch und nicht langsam, wenn man sich seinen Torkatalog gerade aus den frühen Jahren in der Prem anschaut, der läuft zum Teil einfach Viererketten weg, alleine mit Ball. Also der war damals am Anfang, vor er dann, ne, irgendwann die 30 geknackt hatte. Relativ schnell. Und du hast Arsene Wenger gerade angesprochen. Er hat eins über ihn gesagt. Er hat die Intelligenz und Klasse. Klasse ist natürlich am meisten mit Technik verbunden. Doch wahre Klasse und Intelligenz zeigt sich daran zu wissen, wann man die Technik in einem effizienten Weg einsetzen muss. Und das, finde ich, beschreibt Dennis Bergkamps Art, Fußball zu spielen, auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Und ich sage immer ganz gerne über ihn, und vielleicht hört ihr das heute nochmal, der Lieblingsspieler eurer Lieblingsspieler. Und wenn man hier durchgeht von Thierry Henry über Ian Wright, Shay Given, Jaap Stam, Gary Lineker, Paul Merson, Bob Wilson, Marco van Basten, Patrick Vieira, durch die Bank, eine Lobhymne nach der anderen. Und Ian Wright würde ich gerne noch vorlesen, denn ich habe gerade gesagt, er kommt zu Arsenal, zu einem absoluten Trümmerhaufen, und Ian Wright sagte über ihn: Er ist der Messias. Wir haben ihm gesagt, trag uns nach Europa, als er gekommen ist. Und genau das hat er getan.
Nach Europa, ja.
Ja.
Also, gar keine Frage. Und ich stimme allem zu, was ihr gesagt habt. Aber zur Verletzungsthematik muss man halt auch einfach sagen, dass er alle 2 Wochen Pause hatte.
Ja, er konnte sich nicht
so verletzen. Er hat auch weniger Spieler gemacht als viele andere. Ja. Aber es ist schon krass, dass jemand, du musst dir ja auch mal überlegen, in den 90ern, also vor allem in den 90ern, aber auch noch Anfang der 2000er, überleg mal, was das für ein Fußball war. Der war auf, nicht auf, sagen wir mal, spielerische Qualität ausgelegt, nicht auf technische Brillanz ausgelegt. Er war so ein bisschen da der Paradiesvogel, vor allem Premier League. Ne? Also der kam da ja rein und hat dann einen ganz anderen Spielertypus auch reingebracht. Und Arsenal konnte, glaube ich, nur diese Entwicklung nehmen, weil er vorher schon da war.
Gehe ich mit. Ich finde, ich würde gerne einmal zu einem Thema zurückrollen, das wir kurz angerissen haben, aber zu dem nicht jeder was sagen konnte, Signature Move.
Ja, das wollte ich jetzt gerade auch anbringen, das ist perfekt.
Weil ich finde es tatsächlich, sein Umgang mit Bällen aus der Luft.
Das ist ja das, was ich meinte, den Ball, wie er runterzupft. Das ist genau meine auch. Das ist die Ballannahme, das meinte ich. Wie er Bälle runterzupft, das ist mein Signature Move.
Weil er macht ja teilweise auch Sachen, dass er den Ball so in der Verarbeitung kurz anchippt oder sowas, über Leute hinweg. Und ich finde, du siehst in diesem Moment, kann ich mir vorstellen, wenn du zurückspulst, dann so einen Jungen siehst, der gegen eine Wand schießt und die Bälle einen nach dem anderen aus der Luft wieder runterpflückt. Und ich finde, genau dieses Element siehst du so krass in der Art und Weise, wie er alles, was hohe Bälle sind, auf seine einzigartige Art und Weise verarbeitet.
Krüge, woran denkst du beim Signature Move?
Eigentlich immer, also ich glaube, das kombiniert, was ihr beide gesagt habt, aber da auch noch die flachen Bälle mit rein, weil einfach der First Touch, ich weiß nicht, ob ich... Ich meine, wir haben das alles nur in der Retrospektive größtenteils zumindest erlebt. Wir haben ihn noch live gesehen, aber eher am Ende seiner Karriere. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so jemanden gesehen habe, der so einen First Touch hatte, der Bälle, egal wo und wie sie kamen, so annehmen konnte.
Und ich finde sogar auch noch, das ist im Newcastle-Tor auf die Spitze getrieben, die Drehung um die eigene Achse. Es gibt so viele Momente, Momente, wo der sich aufdreht und sofort, als ob er es vorher schon gesehen hätte, einen Steckpass hinter die Kette spielt.
Ich glaube nicht, als ob.
Übrigens,
ich glaube, er wusste, also der weiß ja schon vorher, was er vorhat.
Und dieses Drehen und dadurch halt sich Raum kreieren oder einen Gegner ins Leere laufen lassen, das hat man ganz, ganz oft in seinem Spiel auch gesehen.
Übrigens auch eine Qualität, die man bei ihm völlig unterschätzt, ist, wie unglaublich gut er darin war, den Moment abzupassen, seinen Verteidiger aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das war eine Qualität, wo er in Laufduellen im richtigen Augenblick die Schulter davor packt. Er hat ein Tor gegen Inter gemacht in der Champions League. Da wartet er darauf, dass der Verteidiger sich umdreht, und in der Sekunde, als er seinen Kopf in der Zurückdrehung ist, stupst er ihn an die Schulter und er kommt dann mit 1-2 Schritten aus dem Tritt. Er schiebt den einfach nur am Torwart vorbei.
Das ist eigentlich...
Es ist unglaublich, die Intelligenz, die da rausspricht.
Das ist mir auch häufiger jetzt nochmal aufgefallen in der Vorbereitung. Das hat was von Wide Receiver Play in der NFL, dass du dir den Gegner zurechtlegst.
Das ist ein guter Vergleich.
Dass du versuchst, den Verteidiger mit deiner Route, die du läufst, zu einer Bewegung zu bringen, um deine weitere Bewegung zu machen. Dass du zwingst, in die falsche Richtung sich zu drehen.
Das bedeutet für Dennis Bergkamp, um das vielleicht so zusammenzufassen, ist der eigentliche Ballkontakt eine Anschlussaktion. Und seine Aktion beginnt vorher im Lauf und in dem, was er ohne Ball tut. Und dann kommen diese Ballannahmen und auch da jede einzelne Annahme mit dem Gedanken, was ist jetzt wiederum die Anschlussaktion? Meine Frage an euch ist, würde Dennis Bergkamp heute in einer anderen Rolle spielen? Und ich gebe euch meine Antwort, damit ihr reden könnt, gleich mit. Ich sage nein. Dennis Bergkamp wäre, hätten wir vor 5 oder 8 Jahren aufgenommen, eventuell etwas anderes gesagt. Heute nein. Er war ein Vorreiter des Stils und ich glaube, er würde auch heute Stürmer spielen.
Was hättest du vor 5 oder 8 Jahren gesagt?
Ich weiß es nicht, ob ich da nicht gedacht hätte, dass man ihn ein bisschen tiefer sieht. Aber ich sage auch ganz ehrlich, vor 5 oder 8 Jahren war mir, glaube ich, nicht ganz bewusst, wie athletisch Dennis Bergkamp auch im jungen Alter war.
Ich glaube, er hätte in jeder Zeit seine Rolle gefunden, weil das, was er gespielt hat, wurde dann über die Jahre hinweg immer anders Also dieser Spielstil wurde immer anders gebraucht. Es gab die Zeit der falschen Neun. Mhm. Das hätte Dennis Bergkamp richtig gut machen können, glaube ich. Sehr, sehr gute Roberto Firmino-like falsche Neun. Dieser Doppelsturm war ja eine Zeit lang komplett ausgestorben. Gibt's jetzt immer mal wieder. Dass du halt quasi so Lautaro Martinez-mäßig in der hängende Spitze um einen Stoßstürmer herumspielst. Also er hätte, glaube ich, immer irgendwo was gefunden. Es gibt ja auch, oder jetzt zum Beispiel ganz aktuell, die Fünferkettenformation, wo es diese Halbraumzehner gibt. Wäre auch perfekt für.
Genau. Stimmt, das wirklich, ja. Hätte ich jetzt auch angesprochen. So diese Halbraumzehner, vielleicht sogar so offensive Achterrolle. So ein Spieler, der in einem 4-3-3 zwischen den Linien agiert, weil das kann er ja auf engen Räumen Bälle verarbeiten, sich aufdrehen, Platz schaffen. Also ich glaube.
Ich weiß nur nicht, wie viele Defensivzweikämpfe Dennis Bergkamp gewonnen hat in seiner Karriere.
Ja, aber ja, ich glaube, mit Ball das Level, das er in seiner Gesamtheit mitgebracht hat und dadurch, dass er so ein fleißiger, strebsamer, arbeitswilliger Spieler war, glaube ich, wie du gesagt hast, du hättest ihn fast überall unterbringen können. Und eine Frage, die wir auch besprochen haben, bei Ibra war es ja dann im Kontext Volte, Made, Ekitike, Spieler, die heute so ein bisschen an ihn erinnern. Würdet ihr sagen, dass Thomas Müller ein unästhetischer Dennis Bergkamp ist?
Nee, ich weiß genau, wo es herkommt.
Also die Raumdeuterfähigkeiten hatte Dennis Bergkamp auch, glaube ich.
Nicht schlecht, aber...
Weil wenn du auch Thomas Müllers Assist,
ja, die Art und Weise, die Cleverness, sich bewegen im Raum.
Also,
ja, alles ohne Ball.
Also ich will das eigentlich nicht bejahen, sage ich mal.
Ich auch nicht, weil alles ohne Ball gehe ich mit. Also Thomas Müller ist ja kein schlechter Techniker, aber dazwischen liegen dann doch nochmal...
Es ist aber kein... Ich verstehe schon sehr genau, wo du herkommst.
Es ist ja auch eine ähnliche Rolle so.
Also ich finde schon, dass es da krasse Überlappungen in der Art und Weise gibt, auch wenn man, also Thomas Müller hat ja auch ein brillantes Auge für seine Mitspieler gehabt.
Ja, das
also
100%.
Deswegen, ich finde ganz klar super, also die absolut unästhetische Version davon, aber ich finde in der Art und Weise und in der finalen Art, wie es dann am Ende oft dann auch sieht, fand ich schon, dass Thomas Müller und Dennis Bergkamp gewisse Überlappungen haben.
Das glaube ich auch. Ich finde, wenn es dann um zum Teil den Umgang mit Ball geht, aber wir reden jetzt wirklich nur vom Teilaspekt, ist der angesprochene Ekitike auch kein ganz schlechter Vergleich, der, wenn es darum geht, weil eine Sache, die Bergkamp ja auch wirklich gut konnte, war dieses Tempo aufnehmen und dann die kurzen Haken. 1, 2 und plötzlich bist du weg. Das sehe ich auch so ein bisschen, aber die Wahrheit ist natürlich, ich glaube, es gibt keinen Fußballer, von dem man sagen würde, das ist eine Kopie von Dennis Bergkamp. Und ich glaube auch, dass das, ich will nicht sagen unwiederholbar ist, aber da müsste schon sehr, sehr viel aufeinanderfallen, um so einen Spieler nochmal zu sehen. Denn er ist natürlich auch ein bisschen Produkt seiner Zeit. Ne? Dort wurde anders verteidigt, dort war zum Teil härter, aber es gab auch andere Lücken. Und ich glaube, dass da viel, vieles aufeinander.
Vor allem musstest du als Stürmer nicht so viel verteidigen damals.
Ja, so ist es. Also seine Defensivaufgaben waren gleich null. Ne? Das muss man ganz klar sagen.
Ich glaube, das Problem ist, warum es auch keine Kopie in der Form geben kann, ist, dass du heutzutage schon sehr früh in deiner Laufbahn in eine Position gepresst wirst. Und ich glaube, der Spielertyp Dennis Bergkamp hat sich nur so entwickelt, weil er so viele Positionen, ich meine, am Flügel angefangen, irgendwann mal zentrales Mittelfeld gespielt, Mittelstürmer viel gespielt und dann halt eben diese hängende Spitze für sich entdeckt, diese Schattenstürmerrolle. Heutzutage, glaube ich, wirst du zu sehr, dann bist du entweder der Zehner, der halt den einen Part davon kann, die Übersicht hat, den Touch hat, die Pässe spielen kann oder halt die Finishing-Qualitäten. Diese Mischung daraus gibt es dann doch relativ selten.
Nun ist es bei Hall of Fame so, dass wir am Ende jeder Folge irgendwie ein Ranking finden müssen. Und da gibt jeder von uns eine Zahl.
Ja, ich gritsche gerade so frech rein, weil, also, bisher klingt es so, als wäre es der beste Spieler aller Zeiten.
Das werden wir gleich noch besprechen. Jetzt gleich geht es eben darum, woran hat es gehakt bei Dennis Bergkamp. Und da gibt es einiges, aber ich möchte euch gerne meine Empfehlung geben. Ohne eine Zahl, nur mit einer Farbe. Heute sagt man, Spieler sind nonchalant, weil sie bei einem der üblichen Bayern-Schlachtfeste gegen einen zweitklassigen Erstligisten das 5:0 nicht bejubeln. Dennis Bergkamp war das, was heute nonchalant bedeutet, da war der Begriff nonchalant noch negativ konnotiert. Weltklasse Annahmen, Kontakte und Abschlüsse ohne Sprinten, ohne Schwitzen, ohne Fehler. Für mich der eleganteste Spieler aller Zeiten. Nicht einer, der. Ich habe in der Vergangenheit über Spieler gesprochen, die in der Lage waren, die Zeit zu manipulieren. Bergkamp konnte das. Und er tat es in einer Leichtigkeit, die an Überheblichkeit grenzte. Ganz wie es die namensgebende Sage vorbestimmte. Wenn du den Non-Flying Dutchman siehst, ist Gefahr imminent. Ein einziger Ballkontakt und die Welt steht still. Aber es reicht eben nicht für ganz oben. Seine Karriere hat Momente voller Magie, aber auch Lücken. Keine CL, keine WM, keine EM, kein Ballon d'Or. Der Lieblingsspieler deiner Lieblingsspieler verehrt für seine Eleganz, nicht für seine Dominanz. Und darum Silber. Unvergleichlich, aber letztlich unvollendet. Jetzt sind wir im schwierigen Teil.
Es gibt Also gut, das ist die zweite Folge, deswegen schwierige Aussage. Aber es gibt, glaube ich, kaum einen Spieler, der so schwer... Es ist
super schwer, ja.
Frag mich das in ein paar Monaten nochmal. Da hatten wir bestimmt einige, die schwer einzustufen sind. Aber gerade bei Dennis Bergkamp gibt es halt diese wahnsinnige Lücke zwischen... Oder diese Distanz zwischen... Das konnte er individuell als Fußballer und das ist dabei rausgekommen.
Ja, das ist absolut richtig. Wir haben es jetzt gerade, ich habe es gesagt, keine CL, keine EM, keine WM, mehrfach dramatisch gescheitert. Es hat ihm unglaublich zugesetzt, die Ausscheiden mit den Niederlanden gegen Brasilien zum Beispiel. Da war er danach so sauer auf den Bonds-Coach, weil er gesagt hat, wie kann man damit zufrieden sein? Wir hätten dieses Spiel gewinnen können. Aber am Ende des Tages bleibt, würde ich ganz klar sagen, natürlich hat mit Ajax sehr, sehr jung den Pokal der Pokalsieger gewonnen, mit Inter theoretisch, glaube ich, den UEFA Cup einmal. Sein größter Erfolg? Die Invincibles mit Arsenal.
Ja, das bleibt so stehen. Drei englische Meisterschaften insgesamt mit Arsenal. Es gab Meisterschaften, in denen er sportlich dominanter war, was auch sein Scoring-Output angeht. Aber er ist eben auch eines der Gesichter der Invincibles. Was man halt bei Bergkamp vor Augen führen muss, der kam ja nicht mehr als junger Spieler zu Arsenal.
Das stimmt.
Der kam da mit Mitte 20 hin und war dementsprechend in der Spätphase seiner Karriere dort eben auch schon älterer Spieler.
Also gerade als Arsenal richtig gut wurde, war er Ü30.
Genau, in der Invincible-Saison war er so um die 34 rum und hat da halt, also ich glaube, ich schaue mal kurz nach, 21 Startelf-Einsätze in der Premier League gehabt, 4 Tore, 7 Vorlagen. Das ist gut und ich glaube auch auf einer Führungsebene, auf dem, was Dennis Bergkamp symbolisiert hat, auch eminent wichtig für diese Mannschaft gewesen. Aber ich würde nicht sagen, dass die Invincibles-Saison auch mit seinem sportlichen Peak überlappt.
Der war vorher.
Ja, das ist ganz klar. Und ich würde auch Ballon d'Or, zweimal, glaube ich, beim Ballon d'Or in der Top 3, einmal bei der Weltfußballerwahl, das ist ja nun unterschiedliche Unternehmungen, aber auch da quasi nicht mal diese Individualkrone bekommen. Da muss man auch ganz klar sagen, der beste Dennis Bergkamp war kurz, also dann bei Arsenal natürlich, aber diese Interzeit, als er da von Amsterdam weggegangen ist, dachte man, dieser Junge ist nicht aufzuhalten. Und diese zwei Jahre Inter, die waren am Ende natürlich, haben die ihm ganz schön wehgetan, auch in dieser Bewertung.
Nicht nur in dieser Bewertung, was in meinen Augen Dennis Bergkamp am meisten wehtut, ist seine Champions-League-Karriere. Und das hat zwei Gründe, natürlich am Ende mit dem Ausbleiben des Titels. Sein letztes Karrierespiel war ja das Finale, wo er dann letztendlich nicht mehr gespielt hat. Da war er auch wirklich schon in einem hohen Alter. Ja. Das Finale gegen Barcelona, das dann auch verloren. Das wäre natürlich zumindest auf dem Papier noch eine schöne Krönung gewesen und hätte den Makel so ein bisschen bereinigt. Richtig bitter ist, dass er von Ajax weggegangen ist und diese goldene Generation, die ja zum Teil schon da war, als er gegangen ist, zwei Jahre später die Champions League gewonnen hat und er eben diese Scheißjahre bei Inter erleben musste. Aber es ist nicht nur das Ausbleiben des Titels in der Champions League. Es ist für mich das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Dadurch, dass er eben diese krasse Flugangst hatte, hat er wirklich fast jedes Auswärtsspiel verpasst, war nicht mit dabei. Das hat ihm für sein Konto ein bisschen wehgetan, weil Arsenal da so ein bisschen Gehalt dann natürlich logischerweise einbehalten hat. Aber auch für seine Legacy, weil der Mann hat 40 Champions League-Spiele bestritten. In 8 Jahren.
Das ist so wenig aus heutiger Sicht.
Also muss man dazu sagen, Champions League Teilnahme.
Die Champions League wurde seitdem zweimal komplett verändert. Das waren einfach weniger Spiele, aber eben keine Auswärtsspiele, tut weh.
Das sind 5 pro Teilnahme. Ja. 5 Spiele pro Teilnahme und Arsenal hat mehr gemacht.
Ja, das ist
in der Zeit auch schon.
Und ich meine, er hat ja auch sogar seine Nationalmannschaftskarriere bereits mit 31 Jahren beendet, weil eben klar war, nach der EM 2000, die nächste WM findet in Japan und Südkorea statt und es gibt keinen Weg für ihn, da hinzukommen, ohne halt zu fliegen. Ergo hat ja auch sogar letztendlich ihm da diese Flugangst am Ende des Tages einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Das ist schon verrückt,
ne? Und es sind dann halt einfach auch nur 7 Champions-League-Tore.
Ja.
Und wenn wir hier über die Größten der Größten sprechen, kann er vielleicht der eleganteste Fußballer gewesen sein, aber wie du schon gesagt hast, definitiv nicht der dominanteste und halt auch, nicht ansatzweise der erfolgreichste.
Das kann man auf gar keinen Fall herreden. Also da gibt es auch keine Diskussion. Wenn du die Titel schaust und dann vergleichst, und wir hatten dann tun natürlich jetzt in der letzten Folge Zlatan Ibrahimovic, ich will gar nicht die großen Quervergleiche immer anmachen, unterschiedliche Generationen, aber da sind natürlich irgendwie paar und 30 Titel auf der anderen Seite.
Und da war es ja auch schon eben eine Kritik, dass kein Champions-League-Titel und das halt gefehlt und hier und jenes. Aber auch die Niederlande-Zeit, das war eine goldene Generation und er war Teil davon und sie sind leer ausgegangen.
Bevor wir die wichtigsten Fragen nochmal hier beantworten und dann unsere Rankings dann abgeben, will ich nochmal für unsere Zuschauer, die vielleicht noch nicht genau wissen, wie es abläuft, hätte ich schon vor ein paar Minuten machen können, nochmal ganz genau erklären, wie das aussieht. Wir haben hier, wenn man es in unsere Hall of Fame schafft, davon gehe ich jetzt heute mal aus, dann haben wir 4 verschiedene Tiers. Wir haben 80 bis 84 in unserer Bewertung, Bronze. Wir haben 85 bis 89, haben wir Silber, da habe ich Dennis Bergkamp, meine genaue Zahl sage ich euch gleich. 90 bis 94 ist Gold und 95 bis 99 ist Elite. Ich will eure Ranking jetzt noch nicht hören. Ich wollte nur, dass unsere Zuschauer die Möglichkeit haben, eventuell selbst schon mal hier und da ein bisschen drüber nachzudenken.
Ich glaube, Dennis Bergkamp ist ein Name, der bleiben wird. Der also Teil der Fußballgeschichte bleiben wird, weil eben auch der Fußabdruck, den er bei letztendlich ja schon einem der bekanntesten Vereine der Welt, Arsenal, hinterlassen hat, sehr, sehr groß ist. Inklusive auch eines Reichen eines Erfolgs, der ja in der Premier League zumindest Stand jetzt noch einmalig ist mit den, mit den Invincibles. Ja. Und aufgrund der Tatsache, dass er der Spieler war, der er war, dass er die Dinge auf die Art und Weise getan hat, wie er sie getan hat, auch das wird bleiben. Das ist, hat Kultcharakter einfach. Die Art und Weise, wie Dennis Bergkamp mit einem Fußball umgegangen ist, hat Kultcharakter. Aber wenn ich jetzt, und ich habe nur einen Vergleichswert, weil es erst die zweite Folge ist, wenn ich da in meinem Kopf den Vergleich ziehe mit Ibrahimovic, kann ich nicht sagen, dass die am Ende auf Augenhöhe ins Ziel laufen. Das geht einfach nicht. Und erst recht nicht Bergkamp vor Ibrahimovic. Geht zumindest nicht in meiner Welt.
Die Frage ist ja, und ich glaube, dass die Antwort darauf dann immer noch eine andere sein könnte. Ich glaube, dass auf seinem Peak Dennis Bergkamp besser war als Zlatan Ibrahimovic. Und trotzdem glaube ich, dass seine grundsätzliche Bewertung richtig ist. Eine Frage, um hier ein bisschen uns anzunähern. Krüge, die geht an dich, weil ich kenne, glaube ich, eine Antwort aus den letzten Minuten sehr, sehr gut. Hat er sein Potenzial ausgeschöpft?
Nein. Also niemals. Das hatte unterschiedliche Umstände, vielleicht auch die Mannschaftswahl, die Vereinswahl. Also wenn wir uns mal vorstellen, der unter Sacchi mit Milan wäre vielleicht 2 Jahre länger einfach bei Ajax geblieben, dann wäre der große Titel vielleicht dabei gewesen. Das zum einen und natürlich die Flugangst zum anderen. Generell einfach nicht genug aus diesem Talent rausgeholt. Ja, deswegen, nee, hat dann wahrscheinlich
man
nicht
Man muss der Fairness halber, glaube ich, dazu sagen, man muss auch den Kontext betrachten, als Arsenal damals unter Arsene Wenger anfing, Meisterschaften zu gewinnen, und er hat 3 von diesen Titeln mit Arsenal gewonnen, war das alles andere als selbstverständlich. Also United war der große United Primus.
Unter Sir Alex Ferguson.
Ach so, war niemand, als Bergkamp da hingekommen ist. Das war ein Mittelklasse-Club in England.
Genau, also es ist, also das sind keine, oh ja, die wurden dreimal Meister. Ja, nee, es ist eigentlich sensationell, dass die mit den Mitteln, die sie hatten, auf Augenhöhe, weil es gab, glaube ich, mehrere Jahre, fast 10 Jahre, in denen entweder nur Arsenal oder United Meister geworden ist. Und dass Arsenal das 3-mal geschafft hat in der Zeit, lag erstens auch sehr stark an ihm und ist zweitens eine riesige Leistung damals gewesen, weil das, finde ich, darf man nicht unter den Teppich kehren. Das sind ja auch die von Meister. Das waren schon kleine Sensationen in sich, dass Arsenal im Verhältnis mit weniger Mitteln als United da so mitgehen konnte.
Das ist absolut richtig. Wir haben seine Tiefpunkte, glaube ich, ganz gut. Der Intertransfer, die zum Teil die Oranje-Sommer und natürlich dann die entwickelte Flugangst, wo man ihm natürlich schwer Vorwürfe machen kann. Die haben wir, glaube ich, ganz gut dargestellt. Jetzt die Frage an euch. War er jemals der Beste auf seiner Position? Ich meine, wenn wir jetzt sagen Schattenstürmer, dann sagen wir ja, weil er war der Einzige.
Ja, na, ist geil. Ich finde zum Beispiel, Francesco Totti war ja auch so die hängende Spitze.
Stimmt, aber die haben sich für 3 Jahre überlappt, vielleicht 5, oder?
Ja, nee, ich meine jetzt nur so als Positionsvergleich. Ja. Es gab schon Del Piero, so gute hängende Spitzen.
Ich meine, aber während Bergkamps Karriere gab es da Leute, die, wo man sagen würde, die waren deutlich vor ihm. Ich sage, so leid es mir tut, er war nie der Beste auf seiner Position. Ich bin nicht so richtig bereit, glaube ich, die Unterscheidung zu machen, Schattenstürmer, weil es einfach eine Rolle war, die nicht weit genug verbreitet war, um zu sagen, das ist seine eigene Position und da bewerte ich ihn darauf.
Also wenn du halt eine Kategorie definierst, in der nur sehr wenige Leute mit dir in Konkurrenz stehen, ist es halt wahrscheinlicher, dass du der Beste bist. Aber ich glaube auch so uneingeschränkt, glaube ich, für eine Saison konnte man vielleicht sagen, er war die beste hängende Spitze, zweiter Stürmer, was auch immer, der Welt. Aber in der Gesamtheit uneingeschränkt würde ich das auch nicht stehen lassen.
Was wir jetzt ja noch gar nicht genau gesagt haben, ist, der hat mehrere Jahre bei Arsenal über 20 Scorer gehabt. In einer Zeit, wo Scorer eben, wie du schon gesagt hast, noch nicht wie Sand am Meer zu finden waren, wie vielleicht heutzutage, wirklich auch mehrfach zweistellig Tore, zweistellig Vorlagen über mehrere Jahre hinweg. Das ist in der Premier League zu der Zeit beeindruckend.
14-11, 22-13, 16-13, 14-16, das sind jetzt die Statistiken, die ich hier zum Beispiel habe aus der Premier League.
Er hat 5 Premier League-Spielzeiten mit 20 Scorern oder mehr.
Das ist ein Top 25 Scorer all time in der Premier League.
Und das mit relativ wenig Spielen im Verhältnis. Er konnte alles. Die Frage, ist er in 20 Jahren noch präsent, haben wir beantwortet.
Wir drücken uns hier.
Die Frage, hat er seine Position geprägt und weiterentwickelt, sage ich ja. Sag ich ja.
Ja, ja, ja.
Ich finde schon. Ich glaube halt, dass es auf eine Art und Weise geprägt hat, die Prägung können wenige Leute ausfüllen. Ich sag euch jetzt mein Ranking. Es ist soweit. Ihr kennt ja schon meine Farbe. Jetzt kriegt ihr eine Zahl dazu. Dennis Bergkamp ist bei mir im Tier Silber. Zlatan Ibrahimovic, er wurde hier schon jetzt genannt, hat eine 88 bekommen. Dennis Bergkamp von mir eine 86.
Finde ich fair, weil es am Ende mit anderen Zahlen dieselbe Diskrepanz hat wie bei mir auch. Erstmal muss ich sagen, ich finde persönlich, dass Ibra an seinem Peak besser war als Bergkamp an seinem Peak, auch wenn die Vergleichbarkeit aufgrund der Spielerprofile ein bisschen schwierig ist. Anderes Thema, ich gebe ihm eine 85. Ibra war eine 87 bei mir, ich gebe Bergkamp eine 85, weil es fühlt sich, hätte sich blasphemisch für mich angefühlt, Bergkamp als Bronzespieler der Fußballgeschichte zu bezeichnen.
Ich hätte gedacht, dass wir deutlich weiter, also dass wir beide deutlich weiter von Nico weg sind, dass wir beide ungefähr uns einig sind, das war mir klar.
Mir ist wirklich ganz extrem wichtig, dass am Ende von diesem Format eine faire Bewertung steht und keine Sympathiebewertung. Und deshalb habe ich mich hier wirklich brutalst gegeißelt.
Bei mir ging es genauso wie Niklas. Ich habe ernsthaft aufgrund der Champions League Performances und der geringen Menge an Spielen und Scorern in der Champions League, war ich drauf und dran, ihm eine 84 zu geben. Habe aber auch dann gesagt, nein, Dennis Bergkamp war so ein talentierter Fußballer. Ich bin immer der Erste, der sagt, nicht nur auf Titel und Output gucken, sondern auch auf das individuelle Talent. Deswegen musste es eine 85 sein. Es musste Silber sein.
Und damit, da wir dann in diesem Fall abrunden, landet Dennis Bergkamp in der Calcio Berlin Hall of Fame im Tier Silber auf einer Gesamtbewertung von 85.
Finde ich gut.
Ja.
Finde ich fair.
Ich meine, wir sind nicht weit auseinander, deswegen passt das ganz gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor ein paar Tagen noch mit unserem Kollegen David gesprochen, der auch immer eine Zahl im Kopf hat für die Spieler und auch, der ist ein Ticken älter als wir, auch manche vielleicht noch ein bisschen intensiver mitbekommen hat. Und ich glaube, der hat sogar 85 oder so gesagt. Und da war ich noch auf dem Stand, das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Und jetzt durch die Vorbereitung nochmal, auch nochmal diese Szenen zu sehen, das Talent zu sehen.
Das ist das Problem. Der Eye-Test, den kann man sich nicht entziehen.
Und natürlich gucken wir nur Highlights in dem Fall, aber das werden wir halt bei allen machen. Viele davon haben wir selber auch noch erlebt. Bergkamp jetzt nur zum Teil. Nach der Vorbereitung auf diese Folge war ich so, ja doch, er muss da mit rein.
Das finde ich wirklich sehr treffend. Du kannst den Eye-Test bei Bergkamp nicht machen und am Ende das Video ausmachen und sagen, ich bin nicht total begeistert und denke mir, wie gestört ist das, was ich gerade gesehen habe. Es lässt sich bei Dennis Bergkamp nicht verhindern, dass der Eye-Test einen so ein Stück weit verzaubert. Deswegen Dennis Bergkamp 85. Bitteschön.
Tolle Schlussworte, mehr habe ich nicht zu sagen. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.
Tschüss.